Einen wunderschönen guten Tag, Servus, hier ist der Sani, herzlich willkommen. Heute ist der 9. März 2022, ihr hört die 656. Folge, verbinde die Punkte. Wunderbarer Titel heute, Apokalypse jetzt. Ja, die Offenbarung ist da, zumindest zeigt es sich an vielen, vielen Stellen, dass ja einiges offengelegt wird. Und da könnte man fragen, wo geht's denn jetzt hin? Viele sehen in diesen Tagen eine Chance auf die Befreiung der Bundesrepublik. Ich nenne es mal so, im allerweitesten Sinne. Und ja, der eine möchte natürlich wissen, was ich davon halte, wie ich die Lage jetzt einschätze, was denn kommen mag, wie diese Situation rund um die Ukraine weitergehen wird und welche Auswirkungen das auf Deutschland natürlich haben wird. Es gab einen T-Online-Artikel, ich habe den gezeigt, holt sich Putin jetzt die DDR zurück? Wir haben Artikel, dass hier alte DDR-Waffenbestände in die Ukraine geliefert werden seitens der Bundesrepublik. Da werden wir in einem Zeitrahmen von 30 Jahren, müssen wir zurückschauen, auf das Ende der DDR, die sogenannte Wiedervereinigung. Und ja, man darf sich allerdings auch die Frage stellen, das tun einige, ob man nicht noch einen Schritt weiter zurückgehen sollte und ja, das Kriegsende betrachten, 45. Wie wurde der Krieg beendet? Wurde der Krieg beendet? Das sind Fragen, die der ein oder andere stellt. Und ja, ist zum Beispiel eine Waffenlieferung an die Ukraine kein Bruch des Waffenstillstandes von 1945? Ich gehe davon aus, dass hier auch juristisch einiges zu finden gibt und dass sich mit Sicherheit auch der ein oder andere in Russland mit diesem Thema beschäftigt. Ja, wir sind beim Zweiten Weltkrieg und es gibt krude Verschwörungstheoretiker, die ja den Zweiten Weltkrieg ja nur als eine direkte Folge des Ersten Weltkriegs ansehen. Der ist 1918 beendet worden und ja, viele denken sich natürlich auch, ob ein legitimer Rechtsnachfolger besteht oder ob hier immer noch eine gewisse rechtliche Basis auf der Verfassung von 1871 beruht. Damit wären wir im 19. Jahrhundert. Ihr seht, wir gehen immer weiter zurück. 1871, ein sehr interessantes Land. sehr interessantes Jahr. Da nicht nur in Deutschland und anderen europäischen Ländern Verfassungen unterschrieben wurden, sind, sondern auch in den Vereinigten Staaten die sogenannte US Corporation gegründet wurde. Ja, und da muss man sich natürlich überlegen, nehmen wir den rechtlichen Status ab 1871 oder vor 1871? Wenn wir uns die Corporation anschauen, eine Firma, dann dürfen wir uns natürlich auch die Frage stellen, wie viele Firmen gibt es denn tatsächlich? Was den einen oder anderen dann wieder weiterbringt in der Vergangenheit und ja, den Vatikan mal ein bisschen näher beäugen lässt, wo wir natürlich gleich einen ganz anderen Zeithorizont bekommen. Da müssen wir dann von Hunderten von Jahren sprechen. Wann ging denn die wahre Entrechtlichung der Menschen los? Ich denke, da muss man durchaus etwas weiter zurückblicken. Wobei wir dann ja bei unseren Ahnen wären. Da kann man jetzt von Germanen, Kelten und so weiter sprechen. Aber wie war es denn tatsächlich damals? Und ist jegliches Wissen, das wir momentan als Wissen beziffern, nicht nur Information, die vom Vatikan ausgegeben wurde? Wie lebten unsere Ahnen? Lebten sie ja unter dem Naturrecht vielleicht? Und ja, wenn man da noch den letzten konsequenten Schritt weitergeht, begibt man sich ins vedische Zeitalter, wo ja durchaus noch die ein oder andere Null an unser Zeitverständnis herangefügt werden sollte. Ihr seht, die Problematik liegt nicht darin, dass es über die verschiedenen Zeithorizonte hier zu wenig Informationen gibt. Es gibt genug Informationen und ja, sie widersprechen sich sogar praktischerweise, sondern ich sehe, dass die Themen, die hier jetzt gerade an die Oberfläche kommen, nur die ersten Schalen einer Zwiebel sind. Und diese Zwiebel führt uns über die Jahre mit Sicherheit zurück zum Anbeginn der Menschheit und zu der Frage, woher kommt der Mensch denn wirklich? Was andere Fragen mit sich bringen natürlich, aber ja. Solange diese Frage nicht behandelt wird, sehe ich alle anderen Antworten, die uns da geliefert werden, als Vorgeplänkel. Und ja, ob wir da jetzt auf die DDR schauen, auf das Dritte Reich schauen, auf das Deutsche Kaiserreich schauen, auf die Jahrhunderte davor schauen. Ich denke, wir müssen zum Kern des Ganzen und der ist mit Sicherheit nicht die DDR und mit Sicherheit auch nicht irgendwelche Waffenstillstandsverträge in der Mitte des 20. Jahrhunderts, sondern wir müssen wirklich weit, weit zurückblicken. Ja, ich hoffe, das hat dem einen oder anderen nun gereicht als Antwort. Ich lege mich nicht fest und harre der Dinge mit dem Background-Wissen, dass da natürlich juristisch einiges geklärt werden muss. Aber auch da würde ich über die Frage des reinen Menschenrechts hinausgehen. Was ist ein Menschenrecht tatsächlich? Und ja, eher auf historisch weit zurückliegende Begebenheiten blicken. So, ja, zurück zur Apokalypse, die findet jetzt statt. Und ich habe da einen wunderbaren Artikel, wie immer, eigene Gedanken machen. Ich kratze hier nur an der Oberfläche, ihr wisst es. Ein wunderbarer Artikel. Ein Bericht aus Beverly Hills in Kalifornien, I Am Legend, ein Film mit Will Smith, hatte, wann ist der gedreht worden? Irgendwann 2005 oder sowas. Einen Benzinpreis prognostiziert. Und die Zeiten jetzt haben diesen Benzinpreis übertroffen. Hier heißt es, I Am Legend hat eine Vorhersage für Benzinpreise in der Apokalypse gewagt. Die Preise in Beverly Hills haben diese cineastischen Preise eben gerade überholt. Also ja, laut dieser Logik befinden wir uns nun mitten in der Apokalypse und das kann man im Großen und Ganzen ruhig so nennen, wie ich finde. Hier heißt es, ja, die Dinge beginnen zu brechen. Hier geht es um die Nickelpreise, die in die Höhe geschossen sind, wie noch nie zuvor in der Geschichte. Aber Nickel ist da mit Sicherheit nicht allein. Die Dinge brechen. Wir stehen kurz vor einer großen, großen Neubewertung in der Finanzwelt. Und nicht nur dort, ihr wisst, wie es ist. Fix the money, fix the world. Und ja, auch hier ist man weiterhin gespannt, was uns präsentiert werden wird. Ja, das größte Problem scheint weiterhin die öffentliche Meinung zu sein. Die Leute sehen es nicht oder zumindest wird anders so suggeriert. Mehrheit der Deutschen befürchtet Weltkrieg. Große Zustimmungen für Waffenlieferungen. Ihr merkt die feine Ironie, die hier transportiert wird. Gerade Waffenlieferungen aus Deutschland können ja einen dritten Weltkrieg, zumindest in der Theorie, durchaus befeuern. Ich habe schon angedeutet, mit dem sogenannten Waffenstillstandsvertrag von 1945, der durch Waffenlieferungen natürlich gebrochen werden könnte. So, ja, also entweder wird es uns einfach so erzählt oder die Leute verstehen es tatsächlich nicht oder beides kann natürlich auch sein. Breite Zustimmung heißt es hier, Mehrheit mit Scholz und Baerbock zufrieden. Ja, muss ich nicht kommentieren. In Frankreich sieht das Bild ein bisschen anders aus. Da wurde gestern vom Élysée-Palast mehrere Fotos präsentiert, die einen gewissen Macron zeigen, nachdem er mit Putin telefoniert hat. Und ja, die Memes schreien schon ganz, ganz laut. So sieht der Westen in diesen Tagen aus, wenn es um den militärischen Konflikt mit der Ukraine geht. Ja, er fühlte sich wohl unbeobachtet. Ja, Macron ist einer der wenigen im Westen, die einen Dialog mit Putin offen halten wollen. Wir leben hier, ich habe es, glaube ich, des Öfteren schon erlebt, eine Show. Und ich bin überzeugt davon, dass hier jeder der Protagonisten einen Drehbuch oder ein eigenes Drehbuch besitzt, dem gefolgt werden muss, das sehen wir an vielen, vielen Stellen meines Erachtens. Nichtsdestotrotz sitzt Putin in der Falle, wie es hier heißt. Ja, wie groß ist der Druck auf Putin? alles ja ein bisschen Kindergartenjournalismus, wie ich finde. Kreml-Panik vor unabhängigem Journalismus, Putins Propagandamaschine, ja ganz, ganz schlimm, wie das in Russland läuft. Die freien westlichen Medien werden verboten, nur noch Propaganda fürs Volk in der EU und gerade Deutschland ist es ja ganz anders. Man reagiert allerdings nun auf die Zensur in Russland. EU will gezielte Verbreitung von Falschinformationen sanktionieren. Mit einem Mediengesetz hat Russland die Zensur im eigenen Land massiv ausgeweitet. Nun reagiert die EU-Kommission darauf. Akteure, die gezielt falsche Informationen verbreiten, sollen mit Sanktionen bestraft werden. Ja, ihr merkt's. Ach ja, gute Propaganda, schlechte Propaganda. Und das hatte ich, glaube ich, in der letzten Sendung schon angedeutet. Die Bundesregierung hat Hunderten von Medienfirmen ihr Geld gezahlt, um die Covid-19-Impfungen zu bewerben. Und das haben die Medienoutlets dann tatsächlich auch getan. Ja, hier eine gewisse Befangenheit wohl erkennbar, sage ich mal. Es gibt noch die ein oder andere Ausnahme. Twitter überrascht und hat nun einen Tor-Service für Russland geöffnet, um den Russen zu helfen, hier die Zensur zu umgehen. Ja, ist eine wunderbare Sache, wie ich finde. Und ja, bleiben wir kurz bei den Social-Media-Giganten. Musk will wieder ohne Einschränkung twittern. Konflikt mit der US-Börsenaufsicht. Ja, Musk hat natürlich eine gewisse Macht durch sein Kapital. Wir haben das letztes Jahr gesehen mit dem Bitcoin-Preis, den er hoch und runter getrieben hat. Aber ja, lasse ich so stehen. Das Ganze tatsächlich nur am Rande. So, wir kommen zu Donald Trump, der ziemlich Gas gibt in den letzten Tagen. Sichtlich Spaß hat. Und ja, hier heißt es, Trump macht sich das Sagen von Joe Biden, gerade wenn es um russisches Öl geht, zunutze und stellt die Frage, vermisst ihr mich schon? Ja. Es ist klar, an wen er da spricht, an all diejenigen, die demokratisch gewählt haben. Und für diese Wählerschaft wird momentan da in den Vereinigten Staaten eine Show abgezogen. Wir blicken auf eine Vorhersage von Donald Trump aus dem Jahr 2020. Hier ist es, Trump warnt, dass Benzin mehr als $7 kosten wird, wenn Biden gewählt wird. Wir haben sie am Beginn schon gesehen, wir sind auf einem guten Weg. Trump hat es gesagt. Und ja, gerade wenn es um die Ukraine geht, einiges an Kommentaren da gerade aus der Seite Trumps. Ich denke, man kann nicht alles eins zu eins ernst nehmen. Wir erleben hier das Spiel sozusagen. Ich gehe weiterhin davon aus, dass er einen sehr guten Draht zu Wladimir Putin hat. Trumps Mann für Deutschland, den Russlandskrieg zu sanft. Selenskyj eine Marionette und er rät der Ukraine zur Kapitulation. Ja, das Thema der Kapitulation. Auch etwas, was eventuell nicht nur in Kiew in diesen Tagen in den Hinterzimmern besprochen wird. Aber auch das werden wir alles sehen. So, die Scheiße aus den Russenbomben. Donald Trump plant angeblich Besuch im Kriegsgebiet in Kiew. Rätsel um wirre Kriegsäußerung. Ja, was hat er gesagt? Man kann es so zitieren, zusammenfassen. Die USA sollten chinesische Flaggen auf ihre F-22 Düsenjets kleben und ja die Scheiße aus Russland hinaus bombardieren. Also durchaus martialische Worte von Trump, die man ja sehen kann, wie man will, natürlich. Und ja, er spricht auch davon, zurücklehnen und zuschauen. Trump scherzt, Krieg zwischen Russland und China zu starten. Ja, wie gesagt, auch hier enorm großer Showcharakter. Und ja, genau das erleben wir in diesen Tagen. So, Paläontologen haben einen urzeitlichen Vampir-Tintenfisch entdeckt und benennen ihn nach Joe Biden. Ein urzeitlicher Vampir-Tintenfisch. Es ist absurd, was uns in diesen Tagen präsentiert wird. Auch Jill darf mal was sagen. Jill Biden sagt, dass Trump 4 Jahre von Chaos verursacht hat und behauptet, dass Joe Biden die richtige Person für den Moment in der Geschichte jetzt gerade ist. Ja, ist er wahrscheinlich auch. Es könnte tatsächlich nicht besser laufen, auch gerade wenn es um Joe Biden geht, die Menschen erkennen. Zum Erkennen gehört auch ein weiteres Thema. Wie gesagt, ich kratze hier an der Oberfläche, habe allerdings durchaus gewisse Informationen über ja, die verrücktesten Verschwörungstheorien. Und ein großes Thema ist natürlich ein streifenfreier Himmel, den man in den letzten Tagen mehr und mehr betrachten kann. Böse Zungen, ja, kombinieren hier nun schon den Krieg mit der Ukraine und der Fähigkeit gewisser Kräfte hier Chemtrails zu versprühen. Eventuell reicht es dann nicht mehr ganz für die Kapazitäten. Auch eine Sache, wo ja die NATO immer wieder ein Thema ist. Und hierzu Gateway Pundit. Die Gateway Pundit hält hier ja die Chemtrails weiterhin für Missinformationen, die jetzt von den Russen natürlich mal wieder verbreitet wird. Auch da ein Fall erinnert fast ein bisschen an Reitschuster. Wir sehen, dass halt viele, viele Themen im Raum sind und sich die ja, Gemüter nicht immer mit jedem Thema beschäftigt haben und daher ja, gerade im alternativen Bereich die ein oder andere Enttäuschung für den einen oder anderen zu finden ist. Aber es geht nicht darum, was hier irgendwelche Leute schreiben. Es geht nicht darum, was hier irgendwelche Leute sagen, sondern es geht tatsächlich um die Entwicklung des Selbst und um die Fähigkeit, die Dinge selbst herausfinden zu können. Und ja, ein Dreijähriger ist fähig, zum Himmel zu blicken und zu verstehen, dass die Wolken bleiben. Eventuell sollte man sich mal wieder ein bisschen zurückversetzen in ja, gewisse Kindertage. Dem einen oder anderen würde das nicht schaden. Setzt euch des Morgens an ja, die Sonne und beobachtet den Himmel. Wie gesagt, momentan ist es ein bisschen schwierig. Sie bleiben aus irgendeinem Grund. Für mich das ausschlaggebende Zeichen dafür, dass hier gewisse Dinge abgeschaltet wurden, wenn der Himmel tatsächlich über Wochen und Monate blau bleiben würde. Aber ja, ich will da nicht zu viel versprechen. Wir werden sehen, wie sich gewisse Dinge weiterentwickeln. Ich bin weiterhin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass die Bewegung, die wir momentan betrachten können, zu ja, ganz, ganz großen Dingen führen werden und tatsächlich historisch sind. Und ja, wie gesagt, ein Indikator für mich ist ein blauer Himmel. Nun gut, zurück zu Joe Biden. Er schlägt nun einen Trip nach Saudi-Arabien vor, um Öl zu betteln. Und hat in den Vereinigten Staaten ein leichtes Problem. Trump hat ja diese Keystone XL Pipeline vorangebracht. Die Kanadier wären auch ganz froh, wenn die Amis ihnen das Öl abnehmen würden, aber ja, Joe Biden will nicht. Und man hat jetzt lange auf das russische Öl gepocht und hat jetzt aber gestern eine Entscheidung getroffen. USA wollen Energieimporte aus Russland stoppen und ja, man hat das auch tatsächlich getan. USA verbieten Ölimport aus Russland. Schwerer Schlag gegen Putin. Wir haben diese ganzen Sanktionen, wir haben gesehen, dass sich viele, viele Firmen auf Privatsanktionen geeinigt haben, sich aus Russland zurückziehen. Drehen wir den Spieß doch mal um. Kann es nicht sein, dass wir hier von den Medien und der Politik an der Nase herumgeführt worden sind und in Russland eventuell eine Verstaatlichung stattgefunden hat und die Firmen gar keinen Zugang mehr haben auf das, was ihnen in Russland vermeintlich gehört hat? Ähnliches kann ich mir auch im Hintergrund für dieses Thema hier vorstellen. Was wäre denn wirklich nur hypothetisch, wenn die USA diesen Ölimport nicht verboten hätten, sondern die Russen im Vorfeld schon gesagt haben, ihr kriegt kein Öl mehr. Wie würde man das verkaufen? Ich denke, auch hier darf man nichts glauben, was uns hier gerade von Blättern wie der Bild-Zeitung, die sich an diesen Tagen wunderbar wieder positioniert hat, erzählt bekommt. Ja, nicht nur die USA, sondern auch Großbritannien hat nun die Ölimporte aus Russland gestoppt. Wie gesagt, dreht das ganze Spiel mal um. Es könnte sein, dass da sehr viel mehr ein Schuh daraus wird. So, Putin hat ein Dekret unterzeichnet, das Importe und Exporte ja beschränkt, und zwar bis Ende des Jahres. Und auch hier kann man sich natürlich die Frage stellen, hat das einen Zusammenhang mit dieser Nachricht aus den Vereinigten Staaten? Und ja, hier eine Meldung zur Keystone XL Pipeline. Kanada sagt, dass sein Öl die US-Importe aus Russland ersetzen könnte. Ja, alles, was es bräuchte, ist eine Bestätigung der Keystone oder eine Zulassung der Keystone XL Pipeline. Ja, ist gerade viel los, auch in den Vereinigten Staaten, wenn es um dieses Thema geht. Ja, und wie absurd das es werden kann, sehen wir an dieser Meldung. Blick auf die Ölreserven. USA versuchen Annäherung an Venezuela. Die Beziehungen zwischen den USA und Venezuela sind nicht die allerbesten, ja, das könnte man so sagen. Doch der Ukraine-Krieg und der angespannte Ölmarkt könnten nun ein Umdenken Washingtons bewirken. Erste hochrangige Kontakte gibt es bereits. Kann es sein, dass die Amerikaner unter Joe Biden keinen Zugang mehr zu Öl haben, wenn hier schon bei Venezuela angefragt wird? Es gab eine klare Ansage aus Saudi-Arabien von Mohammed bin Salman, der nicht an den Worten von Joe Biden interessiert ist, weiterhin zu Russland hält mit der OPEC. Und ja, hier haben sich die Dinge gedreht und das wird immer deutlicher. Ja, wenn wir um Öl oder wenn es um Öl geht, dann ist natürlich auch der Petrodollar immer ein Thema. Und hier hat ein renommierter Investor, Jim Rogers, eine Aussage getätigt. Er sieht das Ende des US-Dollars und er sagt, dass Washington nicht mehr fair spielt. Eventuell meint er damit den Money Supply, also diese Gelddruckorgie, vor allem in der Corona-Zeit. 40% des Dollars oder des Umfangs des Dollars wurde in den letzten 2 Jahren geschaffen. Die Inflation lässt grüßen. Ich denke, das ist eine Sache, die wir nicht mehr umgehen können. Also wir können es schon umgehen, aber ja, das Finanzsystem wird daran zerbrechen. Davon bin ich überzeugt. Man redet ja schon über gewisse Alternativen. Und ja, Nummer 1 ist da natürlich ein am Horizont lauernder Goldstandard. Goldpreis übersteigt wichtige Marke. Anleger suchen den sicheren Hafen. Die russische Zentralbank verdoppelt den Leitzins auf 20% und ja, hier heißt es immer noch, erste Sanktionen scheinen zu wirken. Natürlich hat das Ganze auch eine gewisse Auswirkung auf die russische Wirtschaft. Allerdings gehe ich weiter nicht davon aus, dass die Russen tatsächlich diejenigen sein werden, die am meisten leiden. SWIFT-Rechenzentrum in Dissenhofen unter Polizeischutz. Ja, das Thema SWIFT. Und der Ausschluss von Russland wird ebenfalls noch ein Thema bleiben. Ja, nun hat Russland auch den Devisenhandel bis September ausgesetzt. Bis dahin dürfen die Banken den russischen Bürgern keine ausländischen Devisen verkaufen. Ausländische Währung kann aber noch gegen Rubel eingetauscht werden. Ja, da wird etwas vorbereitet, wie gesagt. Und das nicht erst seit gestern. Russlands Staatspleite würde deutsche Banken treffen. Ich habe es vorher schon angedeutet, wer leidet am meisten. Wen trifft es am meisten? Ich denke, davon ist vor allem die Weltwirtschaft an sich betroffen, wo die Russen natürlich ein Teil davon sind. Aber ja, ich denke, dieses Beben lässt sich nicht mehr kleinreden. Neuer Ost-West-Konflikt. Gold kann zur Topform auflaufen. Und ja, es wird gemunkelt. Kehrt Russland zum Goldstandard zurück. Moskaus letzte Fluchtmöglichkeit. Ich denke, ja, diese Bewegungen wurden von langer, langer Hand geplant. Beim den deutschen Wirtschaftsnachrichten heißt es, Russland plant Goldstandard als Befreiungsschlag gegen das Fiat-Geldsystem. Ja, ein Goldstandard hat natürlich eine gewisse Problematik. Erstens mal ist Gold recht schwer zu transportieren und auch nicht immer in eigener Hand, wie es scheint. Hier heißt es, Senatoren in den Vereinigten Staaten versuchen hier die russischen Goldreserven einzufrieren. Ja, sollten die Russen tatsächlich noch Gold in den Vereinigten Staaten haben, sehe ich da eine gewisse Problematik. Und ja, wir wissen außerdem ja gar nicht, wie viel Gold überhaupt auf der Welt existiert. Natürlich gibt es offizielle Zahlen, aber was wir von offiziellen Zahlen zu halten haben, wissen wir, glaube ich, bereits. Wie viel Gold wurde über die Jahrtausende tatsächlich gesammelt und liegt irgendwo und kann jederzeit wieder aktiviert werden. Also man hat keinen Überblick, wie viel Gold tatsächlich im Umlauf ist. Und das würde natürlich wieder eine gewisse Manipulation möglich machen oder mal ganz blöd gesagt. Hier heißt es, das ist ein Asteroid aus Gold. Es ist so viel Gold auf diesem Asteroiden, dass unser Gold momentan wertlos und oder gewöhnlich und billig werden würde. Und wenn wir in 100 Jahren die Möglichkeit hätten, einen solchen Asteroiden abzubauen, aus Gold abzubauen hier, würde es natürlich auch einen Impact auf einen vermeintlich existierenden Goldstandard haben. Genau, und da wären wir wieder bei dem Thema Bitcoin. Kein Asteroid kann uns mehr Bitcoin bringen, was natürlich für die absolute Knappheit hier für Bitcoin widersprechen würde. Und ja, wie gesagt, auch hier halte ich mich relativ offen. Kann sehr gut sein, dass wir einen Goldstandard bekommen werden. Es kann sehr gut sein, dass wir erst eine zum Himmel schreiende Hyperinflation erleben müssen. Es kann sehr gut sein, dass irgendwann mal ein Nisara, ein Gesara kommt, je nachdem. Wir warten ja immer noch drauf. Aber ja, auch der Bitcoin ist, wie gesagt, eine von mehreren Alternativen, die hier in Zukunft ein faires Finanzsystem ermöglichen könnten. Und meines Erachtens muss sich jede Möglichkeit, jede Alternative, die uns hier präsentiert werden wird, mit einem Bitcoin-Standard messen. Aber das ist meine bescheidene Meinung. Ja, die Kryptowährungen werden ja ebenfalls in der westlichen Presse weiter kleingeschrieben. Kryptowährungen als Blockadebrecher. Ja, seit Beginn des Krieges in der Ukraine befinden sich Kryptowährungen im Aufwind. Experten vermuten darin eine Umgehung der westlichen Sanktionen gegen Russland. Ja, dagegen wollen die USA nun vorgehen. Haben wir gleich eine Meldung. Zuerst noch kurz nach Venezuela. Dort sagen nun Nutzer der Krypto-Wallet MetaMask, dass sie keinen Zugriff mehr auf diese Wallet haben. MetaMask ist meines Erachtens Ethereum. Kann man sich ja jeder selber anschauen. Thema für sich, wie gesagt. So, Biden möchte nun auch hier in kurzer Zeit hier eine Executive Order bezüglich Kryptowährungen unterschreiben. Die Industrie setzt ihn unter Druck. Wenn wir uns betrachten, was wirklich in den Vereinigten Staaten los ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass hier ein Verbot kommt oder ähnliches. Ich sehe, dass viele, viele US-Bundesstaaten hier verstanden haben, wie der Hase läuft und sich von einem Joe Biden hier sowieso nichts sagen lassen würden. Wir werden es weiter beobachten. Wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Zeit. In Virginia, ein US-Bundesstaat, hat der Senat nun ein Gesetz verabschiedet, das es den Banken des Staates erlaubt, hier Bitcoin-Services anzubieten. Ich könnte zu jedem wirklich viel sagen, aber ich will es nicht unbedingt in die Länge ziehen, dass die Ukrainer durchaus auch einen Nutzen von den Bitcoin-Möglichkeiten hatten, haben wir bereits gesehen. Hier heißt es, Ukrainer bevorzugen den Bitcoin für tägliche Einkäufe. In Indien sieht man eine massive Bitcoin-Transaktion, die von einer neuen Generation angetrieben wird. Also da gibt es ganz, ganz viele Bewegungen weltweit. Und in Thailand wird ebenfalls an neuen Bitcoin- und Kryptoregulierungen geschraubt. Auch hier bedeutet es nicht, dass sie eher verboten werden, sondern die Staaten bemühen sich nun da ein Ökosystem zu schaffen. Da gibt es natürlich verschiedenste Ansätze. Wir befinden uns hier in einer absoluten Frühzeit. Aber auch hier bin ich der Meinung, die Staaten, die hier vorangehen, sich frühzeitig Gedanken hier machen, die werden in Zukunft wohl einen enormen Vorteil genießen. Aber auch das werden wir alles sehen, wenn es soweit ist. Und nun hat sich der Bankenriese aus der Schweiz, Credit Suisse, da läuft ja auch momentan was, geäußert. Nach diesem war wird nicht wieder das Gleiche sein. Bitcoin wird den Nutzen davon tragen. Ja, wenn es aus dem Mund einer großen Bank kommt, wir haben ja auch ähnliche Aussagen von JP Morgan und so weiter, dann ist das natürlich immer etwas, was man gegen den Bitcoin argumentativ einsetzen könnte. Allerdings, ja, man hat versucht, das Ganze zu ignorieren. Man hat versucht, es lächerlich zu machen, mal versucht, es zu verbieten. Das alles hat den Bitcoin nur stärker gemacht. Und nun muss man sich wohl einfach arrangieren. Und das sehen wir, wie gesagt, in vielen, vielen Bereichen. Eine etwas ältere Meldung, ich fand sie schön, ich wollte sie mit reinnehmen. Bitcoin könnte die Gesellschaft davon abhalten, zu funktionieren. Und Bitcoin ist eine extreme Form von libertaristischem Anarchismus oder libertärem Anarchismus, muss man, glaube ich, besser übersetzen. Und ja, auch das lasse ich einfach mal so stehen. Die Anarchie, ein Thema, das sehr, sehr oft missverstanden wird, meines Erachtens. Frei von Herrschaft, ja, die Grundbedeutung. So, ja, all diese Themen, auch ja, finanzieller Natur, bringen uns natürlich am Ende des Tages zur Frage nach der Souveränität. Und da wären wir wieder beim Anfang. Wie kann Deutschland souverän werden? Wie gesagt, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Hier werden verschiedene Meinungen vertreten. Meines Erachtens ist es so, dass wenn wir ein Volk von souveränen Menschen sind, ergibt sich die Staatsform von ganz alleine. Und ja, da gilt es aber nicht nur, sich tatsächlich in der Geschichte umzuschauen, sondern ja, im Hier und Jetzt nach Möglichkeiten zu suchen, wie jeder Einzelne souverän werden kann. Und meines Erachtens läuft da wirklich ganz, ganz viel über die Entkoppelung von Geld, Weltfinanzsystem, Federal Reserve und so weiter, ein großes Thema. Ja, es ist so, wer mit deinen Worten was anfangen kann, der sagt, ja, logisch, wer von dem Ganzen noch nichts gehört hat, der hat da natürlich gewisse Probleme, aber einfach mal die Schlagworte, die ich da so regelmäßig bringe, einfach mal in die Google-Suchmaschine eingeben oder die Suchmaschine der Wahl eingeben und einfach ein bisschen recherchieren und sich in den Kaninchenbau begeben. Man kann 20 Jahre Recherche nicht innerhalb von 1-2 Monaten aufholen, aber ja, man kann sich zumindest Mühe geben und damit beginnen. Nun gut, Souveränität im Westen, Mangelware. Woran erkennt man, ob ein Land souverän ist? Daran, dass es eine Regierung hat, Grenzen und Gesetze? Oder daran, dass es seine objektiven Interessen verwirklichen kann? Souveränität ist die Voraussetzung politischer Freiheit, aber nur wenige Länder sind tatsächlich souverän. Ja, und da kommen wir dem Ganzen schon ein bisschen näher, wie ich finde. Und ja, die Frage nach der Souveränität wird dieses Jahr mit Sicherheit auch eine große, große Rolle in Deutschland spielen. Wie gesagt, wie wir uns da an dieses Thema heranwagen werden, schauen wir mal. Ich bin ganz neugierig. Und wie gesagt, die wahre Souveränität ist meines Erachtens eine individuelle Geschichte. So, ja. Wir kommen zu unserem Protagonisten. Wir sehen ja schon Zelensky. Zu dem kommen wir später. Beginnen mit Annalena Baerbock. Geht sie einen Schritt zu weit? Russland droht vehement mit Konsequenzen. Ja, das, was unsere sogenannte politische Führung in diesen Tagen aufführt, ist Hanebüchen. Auch das ein weiteres Indiz für mich, dass die Show, die uns hier präsentiert wird, eine große ist, eine wirklich, wirklich große. Man hört kein Wort der Deeskalation. Man agiert, als wenn man hier ja, Millionen von Legionen hinter sich hätte und steht, wenn man sich es mal anschaut, doch relativ alleine da. Man wird vorgeführt. Und ja, da ist natürlich unsere beliebte Außenministerin ein wunderbares Beispiel. Ein kompletter Importstopp von Öl, Gas und Kohle, der muss dann auch auf Monate tragen, wird sie hier zitiert. Ja, ahnungslos. Durch die Nacht gibt es, glaube ich, auch so ein Lied. denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Ähnliches trifft ja wohl auf ihren Parteikollegen Habeck zu. Einigen ist nicht klar, welchen Preis man bezahlt. Also, Deutschland muss nun endgültig runtergefahren werden. Grund natürlich der Putin-Krieg, aber ja, verzichten darf das deutsche Volk. Benzinpreis von 3 Euro möglich, laut Habeck. Damit hat er einen ja, ganz alten, feuchten, grünen Traum wohl erfüllt. auch der Diesel bald eventuell bei 3 Liter. Und ich habe einen Artikel aus dem Jahr 1998. Die Grünen bleiben beim Ziel. 5 Mark für den Liter Benzin. Ja, bald haben sie es. Die Grünen, unglaublich. Ja, wo gerade schon Geld verteilt wird, 100 Milliarden an die Bundeswehr. Natürlich auch das Klima nicht zu kurz kommen. Bundesregierung will 200 Milliarden Euro in den Klimaschutz investieren. Ja, auch da Geldmengenerweiterung natürlich ein Thema. Christian Lindner hat es ja bei der Welt, glaube ich, im Interview genau gesagt. Ja, das zahlen Sie, die Bürger. Ja. Sie müssen es wohl tatsächlich sehen. Brigadegeneral AD rechnet ab. Wir haben Putin nichts entgegenzusetzen als folgenlose Rhetorik. Ja, wunderbar zusammengefasst, wie ich finde. Und da haben wir nachher noch ein paar Worte. Ein Blick auf Oskar Lafontaine. Ukraine-Politik des Westens beruht auf Lügen. Ja, der ein oder andere wagt es noch zu sagen. Und ja, wo wir gerade beim Lügen sind, die Grünen in der Regierung haben ja die Waffenlieferungen an die Russen, an die Ukraine befürwortet. Wir haben da Ricarda Lang gesehen, auch Habeck und Baerbock haben sich ja ähnlich geäußert. Und hier ein kleiner Tweet aus dem Wahlkampf. Wir setzen uns für ein Exportverbot von Waffen und Rüstungsgütern an Diktaturen, menschenrechtsverachtende Regime und in Kriegsgebiete ein. Ich bin der Meinung, dass hier mindestens 2 der 3 Bereiche auf die Ukraine zutrifft. Für Deutschland werden wir ein Rüstungsexportkontrollgesetz vorlegen. Das willst du auch? Dann will Grün am 26. September. Ja, hat sich mal wieder ausgezahlt. Wunderbar. Dass diese Waffenlieferungen ein Problem werden könnten und dass da etwas Größeres draußen stehen könnte, habe ich immer wieder angedeutet. Wie gesagt, für mich ist das Thema mit diesen DDR-Altbeständen etwas, was in eine gewisse Richtung gehen könnte, aber auch ja die gebrochenen gebrochene Waffenstillstand. Und Russland hat ja bereits im Februar noch davor gewarnt, hier Ukraine mit Waffen zu beliefern. Und man hat das jetzt auch nochmal erneuert. Waffenlieferungen verbrecherisch, Warnung vor globalen Kollaps. Ja, zahlreiche Länder haben bereits Waffen in die Ukraine geliefert. Das russische Außenministerium spricht von einer katastrophalen Entwicklung der Situation. Ja, wie gesagt, wir werden schauen, wie es weitergeht. Hier ist es, Waffenlieferungen verstoßen gegen die Feinstaatenklausel. Das ist ein Artikel, den ich vorher schon angedeutet habe. Die Feinstaatenklausel ist ein Passus in den Artikeln 53 und 107 sowie ein Halbsatz in Artikel 77 der Charta der Vereinten Nationen, wonach gegen sogenannte Feinstaaten des Zweiten Weltkrieges von den Unterzeichnerstaaten Zwangsmaßnahmen ohne besondere Ermächtigung durch den UN-Sicherheitsrat verhängt werden könnten, falls die Feinstaaten erneut eine aggressive Politik verfolgen. Ja, und die große Frage ist hier natürlich, ist Deutschland eventuell noch ein Feinstaat? Dazu ein Artikel von der Welt aus dem Jahr 2012. Es waren noch Zeiten. Deutschland für UN noch Feinstaat, kann man hier lesen. Seit 1945 befindet sich Deutschland in einer bizarren Situation. Als großer UN-Geldgeber und verlässlicher Partner ist es nach der UN-Charta noch immer Feinstaat. Die Politik sieht es gelassen. Ja, lasse ich einfach mal so stehen. spannende Ausgangslage, die wir da gerade betrachten dürfen. So, die USA bereiten sich darauf vor, die ukrainische Regierung Zelensky nach Polen ins Exil zu schicken und von dort aus regieren zu können. Haben wir schon gehört. Die EU beginnt, Beitrittsanträge zu prüfen. Hier geht es um die Ukraine, Georgien und Moldau. Auch das ein Thema, das ich schon angedeutet habe. Auch das wird spannend. EU-Staaten erwägen Bündnisfallwarnung an Russland. Ja, immer interessanter wird's. Man provoziert bis zum Schluss. Es gab da einen Gipfel in Frankreich. Die EU will bei ihrem Gipfeltreffen eine deutliche Stärkung ihrer militärischen Fähigkeiten beschließen. Im Entwurf der Abschlusserklärung ist nach Spiegelinformationen sogar von EU-Beistandsklausel die Regel. Ja. Ich weiß es nicht, ob man in Brüssel, Berlin, Paris und so weiter tatsächlich so verbohrt ist und hier auch nur im Ansatz denkt, dass man eine Chance gegen Russland hätte, oder ob ja hier tatsächlich die Drehbücher verteilt wurden, sind, weil es hat sich ja während der Corona-Krise auch schon gezeigt, wie blöd kann man eigentlich sein. Und ja, dass da die Menschen eventuell nicht freiwillig mitmachen. auch eine Sichtweise zumindest. Ja, Zelensky möchte keinen Druck machen, wenn es um eine NATO-Mitgliedschaft geht, da die Allianz ja Angst vor einer Konfrontation mit Russland hat, sagt hier Zelensky. Wie gesagt, die NATO und deren Niedergang ein Thema, was hier von Anfang an mitschwingt. Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine geplant, das Ganze in der Türkei, also da wird viel geredet in diesen Tagen. Auch, und das deute ich auch immer wieder an, in Bosnien-Herzegowina auf dem Balkan, entsteht ein Pulverfass. So die Aussage von einigen Berichterstattern. Jeder Krieg hat einen Anfang und ein Ende. Die Stadt Banja Luka ist das Epizentrum des neuen Nationalismus auf dem Balkan. Sie sägen hier mit Unterstützung Putins am morschen Gebälk von Bosnien-Herzegowina. Droht hier die nächste Krise. Ja, wir werden sehen. Französische Kampfjets fliegen heute über den Balkan. Es handelt sich allerdings um Trainingsflüge. Wir werden es weiter beobachten, was in Bosnien los ist. So, Trudeau hat sich mit Johnson getroffen, wurde ganz liebevoll begrüßt von den Briten auch. Also auch hier viel Gerede. Mike Pence ist in Israel. Die Israelis haben da eine gewisse Verhandlungsrolle eingenommen, Verhandlerrolle. Bennett war ja in Moskau. Und ja, was sehen wir hier? Es gibt gewisse Theorien über den Einfluss Israels in der Welt und ja, eventuell nimmt man diesen in diesen Tagen zurück. Das ist eine Sache, die ja man tatsächlich nur da kann man nur drüber spekulieren. Zu viel wird in diesen Tagen natürlich in Hinterzimmern ausgetragen. Es gibt auch gab auch am Montag ein Treffen der UN zu Nordkorea. Auch das ein Krisenherd. Ähnlich wie China und Taiwan. Also viele Baustellen, sage ich gerade, weltweit auf unserer globalen Bühne zu finden. Ja, unser alter Freund Carlo Maria Vigano hat sich zur Russland-Ukraine-Krise geäußert. Und ja, er teilt da die Meinung, man hat den Eindruck, dass die beiden Institutionen, die NATO und die Europäische Union, eine Situation herstellen möchten, die eine Ungleichheit zur Folge hat. Und ja, jegliche friedliche Lösung in der Ukraine zunichten macht, indem man die Russische Föderation mehr und mehr provoziert. Ja, wie gar nicht auch eine sehr klare Meinung zu Corona, aber zu Corona kommen wir am Ende des Tages. Ein weiterer sehr prominenter Mann, wahrscheinlich werden ihn mehr kennen als Vigano, ist Pep Guardiola, Fußballtrainer bei Manchester City. Und er hat sich ebenfalls zum Krieg geäußert. Es ist Krieg, weil die Elite Geld verdienen will. Tja, durchaus deutliche Worte, wenn man da seine Fachkollegen betrachtet. Ja. Fällt der Guardiola durchaus positiv auf, wie ich finde. Guardiola wütet gegen den Krieg, Politiker sind komplette Versager. Ja, als Trainer erfolgreich äußert sich Pep Guardiola auch zu politischen Themen. Sein Urteil über NATO und europäische Organisationen ist heftig. Ja, es lässt sich nicht mehr zurückhalten. Und ja, so scheint es, als wenn es gewisse Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland geben würde. Russland hat hier gewisse Bedingungen präsentiert, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Da gibt es ein ewiges Hin und Her, sehr unübersichtlich. Ukrainische Regierung lenkt Korridore nach Belarus und Russland ab. Keine akzeptable Option, heißt es hier. Ukraine kündigt den Waffenstillstand auf Flüchtlingskorridoren dann doch an. Und ja, vor allem eine Stadt konnte da evakuiert werden, Sumy. Erste Zivilisten verlassen Sumy über einen Fluchtkorridor. Ja, es gibt sehr viele Bilder in sozialen Medien und mein Eindruck ist der, dass obwohl den Russen hier natürlich Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, sie sich durchaus um die ukrainische Bevölkerung kümmert. Also da gibt es Szenen, wie hier das russische Militär Hilfslieferungen in die Städte bringt. Auf der anderen Seite haben wir Bilder von ja, der sogenannten ukrainischen Armee, die Zivilisten in den Rücken schießen und sie als Schutzschild benutzen. Es gibt Bilder von der Enthauptungen und so weiter. Und man muss sich hier tatsächlich nicht auf eine Seite stellen. Müsste ich das tun, wäre die Seite aber sehr, sehr klar. Und ja, lasst euch von den Meldungen, die da kommen, immer wieder nicht aus der Ruhe bringen. Krieg ist generell scheiße, aber ich bin der Meinung und auch der Hoffnung, dass wir hier nicht den Beginn eines großen Krieges sehen, sondern tatsächlich ja, seine Beendigung. Da meine ich tatsächlich den großen Krieg damit. Ja, Zelensky hat dann angedeutet, dass er nun bereit ist, sich mit Putin zu treffen und auch einige seiner Bedingungen zu erfüllen, wie sie heißt. Verhandlungen für Kriegsende heißt es hier, was Putin fordert und Zelensky anbietet. Ja, es kann sehr gut sein, dass dieser sogenannte Krieg keine 2 bzw. keine 3 Wochen dauern wird. Und ja, wie ich die Situation einschätze, ist wohl die russische Operation in der Ukraine abgeschlossen. Aber habe ich noch eine Meldung dann dabei dazu. Ja, ukrainischer Außenminister macht Putin ein Angebot. Wenn Putin keine Angst hat, noch diese Woche will er sich mit seinem russischen Kollegen Lavrov treffen. Er warnte vor absurder Propaganda. Putin machte er zudem ein Angebot. Also, es wird auch hier gesprochen. Das ist immer eine gute Sache. Ja, Treffen auf Präsidentenebene. Ukraine schließt neutralen Status nicht aus. Also, nützen zu machen wie die Schweiz, die ja nicht mehr neutral ist, oder wie Österreich, wo auch gerade diskutiert wird. Wir werden sehen, was am Ende des Tages von der Ukraine bleiben wird. Und ja, Präsident Volodymyr Zelensky hat ein Churchill-Zitat nun gebracht und ja, man gibt an, man wird bis zum bitteren Ende gegen Russland kämpfen. Ja. Fällt die Ukraine, fallen alle, hatte ich in der letzten Sendung. Ja, für die Chancen eines ukrainischen Sieges sieht es meines Erachtens relativ schlecht aus und da bin ich nicht allein. Allerdings gibt es sehr wohl noch Stimmen, auch von sogenannten Experten, die einen Sieg der Ukraine sehen. Ex-NATO-General glaubt an Sieg der Ukraine. Ja, darum wird er auch bei Anne Will eingeladen. Und ja, mal um zu verdeutlichen, welche Kräfte hier in der Ukraine tatsächlich gebraucht werden, habe ich hier eine Meldung über junge Frauen in der Ukraine, die sich nun in Kellern treffen, um Molotow-Cocktails herzustellen. Ja, das sind diejenigen, die hier gegen die Russen den Krieg unterstützen. Will ich gar nicht bewerten. Es zeigt für mich nur, dass die Ukraine hier keine Chance hatte und auch weiterhin keine hat. Und ja, ich hoffe, dass dieser Krieg sehr, sehr schnell beendet wird und ja, hier nicht junge Leute ja, Dinge tun, die sie ihr Leben lang bereuen werden. Ja, auf der anderen Seite gibt es aber auch andere Spezialtruppen, und zwar in diesem Fall wirkliche Spezialtruppen, die sich nun in der Ukraine befinden. Wir hatten das ja auch in den letzten Sendungen immer wieder gehört von britischen, amerikanischen Einheiten und so weiter. Und nun lesen wir hier, israelische Truppen kämpfen in der Ukraine, beziehungsweise bei den ukrainischen Spezialkräften. Hier heißt es, israelische Spezialkräfte sind in der Ukraine angekommen. Ja, Einmischung? Keine Ahnung. Meines Erachtens ein Indiz darauf, dass hier etwas ganz, ganz anderes passiert im Hintergrund. Und ja, wir hier weiterhin eine weltweite Operation und auch Kooperation erleben. Ja, Anonymous hat das russische Staatsfernsehen gehackt, hat ukrainisches Bildmaterial eingeblendet. Hunderttausende globale Hacker verbünden sich, um russische Militärbank- und Kommunikationsnetze zu stören. Also wir erleben auch immer wieder diesen Hackerkrieg, den ja, viel zitierten. Und im Hintergrund steht natürlich auch das Thema Polygon 2022. Eine große Anzahl von False Flag Cyberattacken steht uns eventuell bevor, wird hier bei Zero Hedge angedeutet. Ja, wie gesagt, erleben wir schon seit längerem. So, ich habe es in der letzten Sendung angedeutet, dass die Russen ja bereits gewisse Bemühungen gemacht haben, sich hier ein eigenes Internet zu bauen. Und ja, dieses Thema kommt nun auch nach oben. Russland versucht eilig, seine Internetdienste vom Westen unabhängig zu machen. Ja, ganz eilig, darum hat man auch schon von Jahren damit begonnen. Mit dem abgekoppelten Runet könnte Russland zum digitalen Nordkorea werden. Die Vorbereitungen laufen seit Jahren. Ja, und das wird wohl jetzt tatsächlich konkret. Wo wir gerade bei diesem Thema sind, das Department for Homeland Security in den Vereinigten Staaten hat heimlich Daten von mindestens 200 Millionen Geldtransfers in den Vereinigten Staaten gesammelt. Das Ganze über einen Zeitraum der letzten 12 Jahre. Ja, wessen Daten da drin sind, kann man natürlich nur spekulieren. So, was es mit dem russischen Kriegssymbol Z auf sich hat. Meines Erachtens gibt es im russischen Alphabet, im kyrillischen Alphabet, gar kein Z. Ja, aber das wurde nun zum Symbol hochstilisiert und ja, ein Thema, was da dazu passt, finde ich, wo wir bei Buchstaben auf Panzern sind. Ich komme zur Panzerschokolade, kennt ihr wer? Hier heißt es Adenauer-Name Methamphetamin und 15 verschiedene Schlafmittel. Hier geht es um das Thema, habe es gar nicht dabei, Pervitin. Umgangsjargon von Wehrmachtssoldaten als Panzerschokolade bezeichnet. Man kann hier zwei, drei Schritte weitergehen und sich fragen, was es alles mit der Ukraine zu tun hat. Ja. Ganz egal. Das macht ein riesiges Feld auf. Wir bleiben bei ehemaligen Bundeskanzlern. Strafanzeige gegen Schröder wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja, eventuell könnte es ein größeres Thema werden. Nicht nur, wenn es um Schröder geht, sondern auch um andere ehemals Verantwortliche, sage ich mal. Und ja, er hat die falschen Freunde. Drum ist er nun eine Persona non grata geworden in Deutschland. So schnell geht's. So, zurück zu diesem Z. Z wird zum russischen Propagandasymbol, heißt es hier. Und ja, hier heißt es, es ist das neue Hakenkreuz. Der Buchstabe Z wurde Russlands Symbol des Krieges. Ja. Damit kommen wir zu einer anderen Thematik. Wo sind denn hier diejenigen mit dem Hakenkreuz? Wer sind denn diejenigen, die hier in der Ukraine bekämpft werden? Und wir haben immer wieder gesehen, dass es da wohl gewisse Neonazi-Strukturen gibt. Man darf sich natürlich auch die Frage stellen, ja, wer finanziert solche Kreise? Und da findet man immer wieder Artikel aus der Vergangenheit, in diesem Fall aus dem Jahr 2015. Hier wird gefragt, trainiert Amerika Neonazis in der Ukraine? Tja, es gilt hier tatsächlich bei diesem ganzen Ukraine-Thema einen großen Überblick zu behalten. Dann werden die Dinge meines Erachtens relativ klar. Aber ich will es niemandem wegnehmen, hier die Dinge selbst herauszufinden. Ich gebe gewisse Anstöße natürlich, aber ja, den Kreis muss ja jeder selber schließen. Ein weiterer Artikel aus dem Jahr 2016. Der US-Kongress hat still und leise die finanzielle Unterstützung des ukrainischen Neonazi-Regiments Azov möglich gemacht. Also US-Kongress, besser gesagt US-Steuergelder, flossen in die Ukraine an Neonazi-Gruppen. Nur für diejenigen, die sich fragen, für wen wir denn in diesem Krieg hier tatsächlich sind. So, die NATO habe ich schon erwähnt. Alles Zufall natürlich. Kulturelle Besonderheiten. NATO feiert Azov-Soldaten mit schwarze Sonne Abzeichen. Ja, alles ganz normal, mag der ein oder andere sagen. Ukrainisches Militärkinderlager. Wir schießen nie auf Menschen. Russen sind keine Menschen. Auch das kennen wir alles schon aus, ja, gewissen vergangenen Tagen. Und in diesem Zusammenhang kann man sich natürlich auch die Frage stellen, was über Massengräber im Donbass bekannt ist. Erstmals spricht Russland offiziell von Massengräbern in Donbass und beschuldigt dabei das ukrainische Militär. Doch solche Meldungen sind nicht neu und sie sind widersprüchlich. Ein Überblick. Ja, wie gesagt, was ist in den letzten Jahrzehnten im Donbass passiert? Und ja, hier ist mir hingerutscht. Hier haben wir es. Pervitin, Panzerschokolade und Hermann-Göring-Pillen. Ja, Es hat Nazis auf Hochtouren gebracht, Pervitin. Auch die Soldaten der Wehrmacht bekamen die Droge reichlich verabreicht. Wer hätte es gedacht? Und ja, Dinge, die sich natürlich in der Geschichte nicht wiederholen, da sind wir uns ganz, ganz sicher. So, zurück zu den Ferienlagern in der Ukraine. Ein weiteres Video aufgetaucht. Wir wissen, wie der Pfadfindergruß der Ukraine weitergeht. Ja. Wie gesagt, wenn die Vorzeichen stimmen, ist das ja alles vollkommen okay. So, dann mit der wohl heißesten Verschwörungstheorie in diesen Tagen haben die Amerikaner in der Ukraine Biowaffenlaboratorien unterstützt, um damit einen Angriff auf wen auch immer zu starten. Das wurde ja momentan auch von russischer Seite behauptet und wir haben ja einige Meldungen dabei, um das Ganze ein bisschen anzuschauen. Die Ukraine, US-Biolaboratorien und eine weiterlaufende russische Desinformationskampagne. Ihr wisst, alles russische Desinformation und daher ja, Fake News. Es gibt auch noch andere Anschuldigungen. Ukraine erhielt waffenfähiges Plutonium aus den USA. Tja, man habe bereits vor dem Bau einer Atombombe gestanden, eventuell daher ein gewisser Zeitdruck. Da ist natürlich die Sicherheit ukrainischer Atomkraftwerke in diesen Tagen ein großes Thema. Personal in Saporischschja wird gefoltert. Die Situation im Atomkraftwerk Saporischschja ist seit Tagen unübersichtlich. Die russischen Besatzer haben zuletzt den Kontakt mit der internationalen Atombehörde stark eingeschränkt. Nun hebt der ukrainische Energieminister schwere Vorwürfe. Ja, weiterhin auch hier die Russen waren's. Russland legt Beweise für die Entwicklung biologischer Waffen in der Ukraine vor, habe ich in der letzten Sendung bereits angedeutet, findet Weg in den Mainstream. Versuch der Kriegsbegründung heißt es hier. Russland wirft Ukraine Bau von Biowaffen im US-Auftrag vor. Das ist durchaus, ja, kräftige Vorwürfe, die auch ja, die Tagesschau nicht mehr ignorieren kann. Allerdings gibt es auch hier, Gott sei Dank, muss man sagen, einen Faktenfinder. Desinformation über Biolabore. Schon seit Jahren werden immer wieder Gerüchte über Biolabore der USA in Osteuropa gestreut. Nach dem Überfall auf die Ukraine tauchen nun Vorwürfe auf, die US-Regierung wolle etwas vertuschen. Die Amerikaner und etwas vertuschen, also wirklich krude, abstrus. Eine Meldung aus den Vereinigten Staaten vom National Pulse. Hier heißt es, gelöschte Webseiten zeigen, dass Obama Anstrengungen angeführt hat, eine Biolaboratorien in der Ukraine zu bauen, die sich mit besonders gefährlichen Pathogenen beschäftigt. Ja, wie gesagt, einfach die Punkte ein bisschen verbinden hier. Erneut ein Faktenchecker, Gott sei Dank gibt es die. Falsche Behauptungen von US Biokriegsführungslaboratorien Ukraine ergreifen nun auch QAnon. Ja, und hier haben wir sogar einen Blick aus Deutschland. Ein Blick aus Dresden. Ja, alles zusammen. Putin, Q, Trump, Deutschland. und ein bisschen Liebe. Wunderbare Bilder auch hier. Ja, es gibt sehr, sehr viele Meldungen inzwischen. Natürlich alles Fake News, wie gesagt. Ich wiederhole mich da. Die russische Militäroperation hat die Aussetzung von Viren oder Stoffen aus US-Biolaboratorien in der Ukraine verhindert. Kiew sind die, die hier Dinge vertuschen wollen. Also, ja. Propaganda auf beiden Seiten, wie gesagt, macht euch euer eigenes Bild. Für mich stellt es sich relativ klar dar, diese ganze Situation. Wieder mal ein Blick in die Vergangenheit, Jahr 2016, wie ein Chemiewerk aus Donetsk hinausgezogen wurde. Und ja, jemand, der da in diesen Tagen wirklich großartige Arbeit leistet, muss man so sagen, ist Thomas Röper, der uns aus Russland informiert. Und hier heißt es, Russland veröffentlicht weitere Details über US-Biowaffenforschung in der Ukraine. Ja, hier sehen wir gewisse Anlagen, alle natürlich nicht mit den Amerikanern in Verbindung zu setzen. Das Problem mag jetzt aber hier bestehen, dass die Chinesen auch langsam Fragen aufbringen und ganz krude Behauptungen hat man da gehört, dass die ganze Geschichte, die in Wuhan passiert ist, eventuell ihren Ursprung ja in der Ukraine hatte. Und das würde natürlich die Chinesen wiederum interessieren. Und ja, dadurch würde es eine wunderbare Verbindung geben zwischen diesem Ukraine-Krieg und ja, der ganzen Corona-Geschichte. Und ein Kreis würde sich schließen. Ja, es ist immer wieder so schön. Ihr werdet lieben, wie dieser Film ausgeht. Wir sind gespannt. So, Biowaffen heißt es auch hier. China fordert von den USA Offenlegung der Biowaffenforschung in der Ukraine. Während westliche Medien sich beeilen, die russischen Meldungen über vom Pentagon finanzierte Biowaffenforschung in der Ukraine als russische Propaganda abzutun, stellt China konkrete Forderungen an die USA. Ja, das könnte noch richtig, richtig interessant werden, wie ich finde. Hier nochmal, die USA werden dazu gedrängt, hier biomilitärische Aktivitäten zu klären und multilaterale Inspekteure zu akzeptieren, während in der Ukraine mehr als 30 Biolaboratorien gefunden wurden. So, es geht weiter. CIA-Chef bestätigt, dass die USA mit die Ukraine mit Geheimnisinformationen versorgen. Tja, wir hatten ja diesen NATO-Laptop, der da gefunden wurde. Wie gesagt, man kann sich da eine relativ stringente Story zusammenspinnen, sage ich mal. Also die Russen finden nach der Anerkennung dieser zwei autonomen Gebiete einen Laptop, auf dem gewisse Pläne der Ukrainer zu lesen sind, gestützt von NATO. Informationen, dass hier am 8. März, war glaube ich das Datum, also gestern, ein Angriff stattfinden hätte sollen. Und ja, in welcher Form dieser Angriff gelaufen wäre, kann ich jetzt nicht sagen. Darauf haben die Russen reagiert. Dieser Laptop führte aber auch natürlich zu diesen US-Laboratorien und eventuell die schon angedeutete Beziehung, Verbindung nach Wuhan. Und interessant wird, wenn wir uns die finanziellen Hintergründe hier anschauen. Interessanterweise treffen wir wieder auf gewisse Namen, die wir auch in Wuhan gehört haben. Komme ich noch gleich drauf zu sprechen. Ja, kurz noch ein bisschen Show. Hollywood-Star Chopin schwärmt von Präsident Zelensky. Wie gesagt, alles Show. Ex-Präsident Janukowitsch ist wieder im Spiel. Er appelliert an Zelensky, Putins Marionette für Kiew. Wir werden sehen, wie es weitergeht, wie gesagt. Überraschende Aussagen von Pompeo. Trump hat den Ukrainern das Equipment gegeben, das sie jetzt benutzen, um sich selbst zu verteidigen. Ja, über die Rolle Trumps kann man hier wie ja, öfter mal wieder rätseln. Und ja, nun die Meldungen zu diesem gefundenen NATO-Laptop. Plante die Ukraine bereits einen Großangriff? Russische Medien zufolge ist den Milizen der Donbass-Republiken ein NATO-Laptop in die Hände gefallen, auf dem sich Geheimdienstinformationen befinden. Demnach wurde schon seit längerer Zeit eine ukrainische Offensive auf den Donbass, die Krim und das russische Territorium geplant. Wie gesagt, ihr macht euch die eigenen Gedanken. Hier erneut der Antispiegel. Mehr Details zu dem von Donetsker Truppen sichergestellten NATO-Laptop-Notebook. Ob das hier tatsächlich so stimmt, muss man sich natürlich auch fragen, wie blöd man sein kann, hier die Aufkleber draufzulassen. Auch das wäre hier natürlich eine Frage. Oder ob das nicht ganz aufgesetzt wurde. Wie gesagt, macht euch die eigenen Gedanken. Wer ist denn das? Ein junger Joe Biden. Der tatsächliche Joe Biden hat natürlich nichts, und zwar gar nichts mit Sleepy Joe zu tun. Das sieht man schon, wenn man sie einfach nur vergleicht. Und ja, ein Rückblick ins Jahr 1997. Hier heißt es, Senator Biden sagt, dass eine NATO-Expansion dazu führen würde, dass ein Krieg mit Russland ausgelöst werden kann. Er sieht das Ganze, glaube ich, positiv. Wir wissen über die Geschichte von Biden, im Jugoslawienkrieg einer der größten Kriegshetzer der Amerikaner stets gewesen. Wie gesagt, wir reden hier über zwei Bidens. Ich denke, das ist den meisten inzwischen bewusst. Und ja, ein weiterer Name, der da immer wieder zur Sprache kommt, ist der von Victoria Nuland. So logen unsere Medien, heißt es hier, USA geben Existenz von Bio-Forschungslabors in der Ukraine zu. Die gleichgeschalteten Systemmedien lügen, wann immer sie eine der Haltungsnachrichten veröffentlichen. Eine der meistverbreiteten Lügen der letzten Tage war, dass es keine Anhaltspunkte für westliche Biowaffenlaboratorien in der Ukraine gäbe. Nun erklärt US-Staatssekretärin Victoria Nuland im US-Kongress, dass man in großer Sorge wäre, dass Russland die US-Labors in der Ukraine unter Kontrolle bekommt. Ja, Alternativmedien hatten ein weiteres Mal recht, aber ja, darauf wollen wir nicht rumtrampeln. Ja, Victoria Nuland hat natürlich, gerade wenn es um die Ukraine geht, einiges am Stecken. Die, ja, was hat sie da verteilt? Ich weiß es gar nicht genau, am Maidan. Ja, hier, die Zerstörung, die Victoria Nuland angerichtet hat, kann sich jeder mal anschauen. Ihre Rolle im Maidan-Konflikt 2014. Und ja, was aktuell ist, Victoria Nuland in Kolumbien plant Washington einen weiteren Staatsstreich. Ja. Nun gut, ich habe über Namen gesprochen. Wir kennen alle, glaube ich, inzwischen den CEO oder den Chef hier von EcoHealth Alliance, Peter Daszczyk. Einer der Personen, die ja mit Dr. Fauci, glaube ich, im Kern dieser ganzen Wuhan-Verschwörung stehen. Und interessanterweise hat dieser Verein EcoHealth Alliance auch gewisse Beziehungen in die Ukraine. Da kann man ein bisschen nachforschen, wie ich finde. Und eine weitere Firma, die da auftaucht, ist die Firma Tortuis Ecofin Acquisition Corporation. Ja, eine Firma, ebenfalls in der Ukraine tätig und ja, einen gewissen Bill Clinton sehr nahestehend, wie sie heißt. Also wir treffen immer wieder auf die gleichen Namen, immer wieder auf die Ukraine, immer wieder auf gleiche Themen. Und je mehr man sich das Ganze anschaut, umso mehr wird einem wohl klar, dass wir hier den letzten Kampf, die letzte Schlacht wohl betrachten dürfen. Hoffentlich, wie gesagt. Und wie gesagt, war es ein blauer Himmel mit einer nicht mehr handlungsfähigen Ukraine zu tun hat. Auch das darf sich jeder selbst mal überlegen. So, und ja, hier zu Tortuis, dieser Firma. Da hat man auch ein Media Outlet. Und schaut mal, wer da in ein sehr positives Licht gestellt wird. Die Maxwells, was eine Familie, was eine Geschichte. Es hängt alles zusammen. Und daher, ja, mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Sie haben verloren und das wird der Welt nur in diesen Tagen sehr, sehr deutlich gemacht, wie ich finde. Zurück zu diesem NATO-Laptop. Er hat gar keine NATO-Zulassung, heißt es hier bei Stefan Raven. Ich bin kein Militärexperte, man könnte sich jetzt natürlich diesen Aufkleber anschauen. Der geht nach Deutschland zurück, was Günzenhausen und irgendwas. Und ist, ja, bräuchte ja schon einiges an Naivität, um hier die Aufkleber nicht runter zu tun. Aber ja, alles part of the game, meines Erachtens. Was wirklich stimmt und was nicht in diesen Tagen, wer weiß es schon. Erbeutete Geheimnisdokumente, Ukraine-Forscher an biologischen Kampfstoffen, USA versuchte zu verschleiern. Ukraine-Horror, Pest, Anthrax, Tula, Remi, Cholera, schmutzige Plutoniumbomben und Angriffspläne auf Russland. Alles kein Problem. Und ja, das führt eben zu der Situation, die wir gerade nun erleben. Der Westen stellt sich gegen Putin, aber ja, der Rest der Welt lässt ihn nicht so alleine stehen. Wir haben das von den BRICS-Staaten schon gesehen und nun habe ich eine Meldung über den pakistanischen Präsidenten Imran Khan, der nun gerade einen großen Handelsdeal mit den Russen ausgemacht hat. Es gibt Staaten, die haben anderes vor als den totalen Untergang. Und Imran Khan wird hier mit einem schönen Zitat zitiert, einen schönen Ausspruch. Sind wir eure Sklaven? Der pakistanische Premierminister weist den Druck zur Verurteilung Russlands zurück. Ja, die westliche Hegemonie findet ein Ende. Und ich habe das auch immer wieder gesagt, zwischenzeitlich. Hier erleben wir einen Kampf zwischen einer Seemacht und einer Landmacht. Das sind auch im rechtlichen Bereich große, große Themen. Und ja, eines der größten Ziele nicht nur der US-Außenpolitik, sondern wahrscheinlich auch von den Briten war, die Russen und die Deutschen niemals zusammenkommen zu lassen. Wenn Russland mit den Bodenschätzen und der Größe, mit den Deutschen, mit dem Know-how, mit der Technologie, dem Unternehmergeist zusammenkommen würden, dann würde es kein Land und kein Kontinent der Welt schaffen, hier tatsächlich ernsthaft in Konkurrenz zu gehen. Und das erklärt eigentlich meines Erachtens die politische Geschichte der letzten 100 bis 150 Jahre. Aber ja, was weiß ich schon. Brzezinski hat da, glaube ich, eine ganz gute Rede gehalten. Brzezinski. Der Krieg in der Ukraine hat viele Sanktionen zur Folge gehabt. Ich habe vorher schon die Frage gestellt, sind es tatsächlich Sanktionen oder verzichtet man hier einfach? Interessante Meldung hier. Einige der größten Firmen der Welt haben meiden nun Russland wegen dem Krieg in der Ukraine. Hier sind die 10 größten, die Verbindungen mit Russland abgeschnitten haben. Und 3 von ihnen haben 30 Milliarden Dollar an Assets in nur 3 Tagen abgeschrieben. Also geht es unter anderem um Apple, Shell und Disney. Gibt es hier eine schöne Liste hier. Apple, BP, Shell, ExxonMobil, HSBC, Volkswagen natürlich auch. Volkswagen übrigens einer der höchst verschuldetste Konzern der Welt. Netflix, Mastercard, Visa. Alle treiben nun keinen Handel mehr in Russland. Und ja, man darf sich hier wirklich die Frage stellen, wer tatsächlich im Hintergrund der Gelagmeierte ist. So geht's weiter. McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Fastfood-Riesen stoppen Russland-Geschäfte. Habe ich schon einen Tweet gesehen, dass die Russen bald die gesündesten Menschen auf dem Planeten sein werden. Ja, wo wir gerade bei Cola sind. Falsch positiv durch Cola. Verschwörungstheorie lange gewesen. Ich kann mich da an diese Rede im österreichischen Parlament erinnern. Pure Verschwörungstheorie, als da dieser FPÖ-Abgeordnete seinen Cola-Corona-Test präsentiert hat. Nun steht's in der pharmazeutischen Zeitung. Mit Hilfe von Softdrinks kann bei einem Covid-19-Antigentest ein falsch positives Ergebnis provoziert werden. Wer hätte es gedacht? Das hört und liest man immer wieder. Die Uni Liverpool hat nun verschiedene Getränke untersucht und ihre Erkenntnisse veröffentlicht. Nun gut, zurück zum sogenannten Ukraine-Krieg. Obi stellt Verkaufsbetrieb in Russland ein. Auch Zara und Puma schließen russische Filialen. Danone, Carlsberg, Uber und all das ziehen sich aus Russland zurück. Also es ist ja phänomenal. Wirklich historisch einmalig, was hier passiert. Jetzt auch Continental, Reifenhersteller stoppt Produktion in Russland. Es bedeutet, sie verlieren ihre Werke in Russland. Die Russen werden ihnen dann nichts zahlen dafür. Man schneidet sich ins eigene Fleisch und das so flächendeckend, das ist für mich eines der größten Indizien dafür, dass hier ganz andere Dinge passieren. Lidl, Aldi und Edeka, nächstes Produkt wird knapp. Preis verdoppelt sich. Ja, wer die Leidtragenden sein werden, habe ich das öfter schon gesagt. Getreidepreise unvorstellbar hoch, Weizen über 400 Euro. Katapultiert, auf Weizen bin ich auch schon eingegangen. Exportstopp von Weizen aus der Ukraine und Russland. Hier werden alle verhungern. Wirtschaft, Chipmangel verschärft sich wieder. Und so könnte man wirklich weitermachen. Über die Banken. Deutsche Bank, Fall ins Bodenlose. Es ist, ja, so groß, was hier passiert. Es ist unglaublich. Und hier hat es mal jemand erfasst. Es ergibt wenig Sinn, sich selbst schärfer zu bestrafen als den Aggressor. Der BDI-Präsident im Interview hat es verstanden. Ich denke, da steht er momentan noch relativ alleine da. Und ja, so geht's weiter. Zu den Spritpreisen bin ich ja schon gekommen. Spritpreise über 2 Euro. Spediteure denken ans Aufgeben. Ein erneuter Artikel der Bild-Zeitung. Die russische Wirtschaft ist dabei zu kollabieren. Ja, hier Finanzminister Lindner im Bild-Talk. Er hat, glaube ich, noch nicht realisiert, was hier tatsächlich gespielt wird. Die russische Wirtschaft. Wird zumindest die Wirtschaft, die wir hier als Wirtschaft bezeichnen, überleben. Da bin ich überzeugt. Ja, keine weiteren Entlastungen der Bürger. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Sprit und Gas teurer, wie gesagt. Und es wird richtig witzig. Von der Leyen fordert Bürger zum Energiesparen auf. Unabhängigkeit von Russland wird es dann genannt. Greenpeace fordert Tempolimit für den Frieden. Jede Tankfüllung spült Geld in Putins Kriegskasse. Das ist absurd. Das ist völlig absurd. Was haben wir hier? Ja, Spritpreise steigen weiter. Brauchen wir autofreie Tage? Ihr merkt, was hier los ist. Es ist ein riesiges Kasperltheater. Dieselpreise über 2 Euro, Heizöl 163 Euro, Verbraucher fassungslos. Ja, man wollte das ja unbedingt. Das haben wir dann doch der ein oder andere Grün, Rot, Schwarz, was weiß ich, gewählt. Ich denke nicht, dass es unter CDU anders gelaufen wäre. Und ja, es ist ja auch jeder für die Ukraine, also müssen wir uns auch ein bisschen jetzt zusammenreißen, den Gürtel ein bisschen enger schnallen, ist schon okay. Shell schränkt Handel mit Heizöl und Diesel in Deutschland ein. Ja, es geht Schritt und Schritt so weiter. Energieimporte aus Russland von essentieller Bedeutung. Wenigstens einer merkt, unser geliebter Bundeskanzler Scholz weiterhin gegen Lieferstopps als Sanktion. Ja, das wäre dann tatsächlich das Ende. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ja, Energiepreise explodieren, wird schlimmer als Corona. Ist vielleicht das die nächste Pandemie, die von Gates, Schwab und so weiter schon angekündigt wurde? Auch das werden wir sehen. Und ja, noch ist es ja so, dass die Gaslieferungen durch die Ukraine laut Gazprom auf hohem Niveau sind. Rund 40% des in der EU importierten Gases kommt über Pipelines aus Russland. Tja, wie gesagt, der Winter ist ja bald vorbei. So, auch in den Vereinigten Staaten schaut es anders aus. Spekulanten an der Börse wetten nun darauf, dass der Ölpreis über $200 steigen wird. Russland droht erstmals offen mit Gaslieferstopp durch die Nord Stream 1 und Russland denkt über ein Öl- und Gasembargo für Europa nach. Ja, wie gesagt, das soll man mal machen. Die Folgen werden relativ klar meines Erachtens. Russland droht mit Gasstopp, Hyperinflation und Stillstand der Wirtschaft rollen an. Ja, wie gesagt, hier werden gewisse Dinge noch kommen. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, ich deute es immer wieder an, sich da zumindest selbst ein bisschen rauszunehmen. So, USA wollen Ostsee-Pipeline stoppen. Da wird jetzt alles dicht gemacht. Alles dicht machen. Übrigens, der Tatort, wo wir gerade beim Thema sind. Ich weiß nicht, ob man ihn empfehlen soll, den hier jetzt aus Münster am Wochenende. Hanebüchen. Absolut Hanebüchen. Und ja, schön, da ein bisschen Einblick in gewisse Vorstellungen zu bekommen, aber ganz egal. So, bleiben wir in Bayern oder kommen wir nach Bayern. Bayern ist energiepolitisch bankrott. Söder sitzt in der Putin-Falle, heißt es hier aus München. Atomkraftwerke länger laufen lassen, Mehrwertsteuer drastisch schenken. Söder versucht sich dann irgendwie rauszuwinden. Schauen wir mal, ob es funktionieren wird. Palantir, auch diese Firma kennen wir, schöpft jetzt mit Bayern in einem dritten Bundesland Sicherheitsdaten ab. Ja, alles wunderbar. So, dann ein Blick auf den DAX, der Montag-Dienstag ein bisschen geschwächelt hat, sage ich mal. Tiefster Stand seit November 2020, DAX weiter im Sinkflug. Am heutigen Mittwoch hat sich das allerdings wieder ein bisschen gebessert. Die Moskauer Börse bleibt auch heute geschlossen, während der DAX wieder deutlich im Plus gestartet ist. Zeit für Schnäppchenjäger. Erinnert mich an die Aussprüche hier von Lady Rothschild. Wenn das Blut in den Straßen fließt, ist die richtige Zeit zu investieren. Ja, auch der Hass auf Russen und vor allem Putin wird nicht geringer. Wildschwein Putin wird umbenannt. Keine Sau den Namen dieses unmenschlichen Widerlings verdient. Ja, die Menschen sind so richtig froh, hat man anscheinend, endlich mal wieder ein klares Feindbild zu haben. Mittermeier spricht Putin mit TV als Hure an. Ja, auch er wird's wissen. Und ja, wie früher, sage ich mal, in deutschen Klassenzimmern. Soldaten sollen Schüler über Putins Krieg aufklären. Ja. Als man hätte man nichts gelernt. Wo wir gerade bei den Kindern sind, es gibt jetzt ganz neue bahnbrechende Erkenntnisse. Wenn Kinder zu früh in die Kita kommen, sind die Schäden irreversibel. Nein. Wer hätte das gedacht? Für mich weiterhin eine pure Verschwörungstheorie. Natürlich. Unglaublich. Und wo wir gerade bei den Kindern sind, wir hatten, ich glaube, rund 100 jüdische Waisenkinder aus Odessa jetzt nach Berlin gesehen. Und hier geht es um 90 jüdische Waisenkinder, die aus der Ukraine geflohen sind und nun nach Israel evakuiert worden sind. Gibt es da irgendeine dahinterliegende Botschaft? Ziehen sich die Juden aus der Ukraine zurück? Fragen über Fragen. Auch hier, da könnten wir natürlich auch länger drüber sprechen, über dieses Thema. So, Übergriffe in Deutschland. Jede Anfeindung gegen Russen ist eine zu viel, heißt es hier. So kann man das durchaus sagen. Es wird allerdings ausgelegt, dass ja diese Russophobie auch nur eine weitere Falle von Wladimir Putin ist, warum wir alle besser nicht in Putins Fallen tappen. Hier geht es ebenfalls um die Diskriminierung von Russen. Ja. Und ja, hier wird es zusammengefasst. Und über Nacht wurde übelster Rassismus in den Nazi-Nachfolgestaaten wieder salonfähig. Ja, auch hier wagt man ein bisschen einen Blick in die Geschichte und ja, anscheinend muss es sich zumindest teilweise nochmal wiederholen. Und eine besonders auffällige Tat gab es da in Dublin. Hier ist ein LKW einfach in die Tore der russischen Botschaft hineingefahren. Ja, jetzt waren Experten, heißt es hier, bis zu 2000 Putin-Agenten in Deutschland. Ja, und die werden einiges zu berichten haben in diesen Tagen, denke ich. Und ja, der ein oder andere Deutsche möchte auch an diesem Krieg teilnehmen. Deutsche Zivilisten machen ihr Testament und ziehen in den Krieg für die Fremdenlegion der Ukraine. Auch das ein klares Zeichen dafür, dass die ukrainische Armee wohl am Ende ist. Hier ist es, Bundeswehrsoldaten als Söldner an Kampfhandlungen gegen Russland beteiligt. Auch hier, ja, muss man nachprüfen natürlich. Aber wenn es denn so wäre, wäre das durchaus ein Argument für gewisse Folgeerscheinungen. Und ja, hier haben wir es ganz offiziell. Russland packt uns auf die Feindesliste. Da stehen nun die USA, Kanada, die gesamte EU, Vereinigtes Königreich, die Ukraine natürlich, klarerweise drauf, aber auch ja, ein paar andere kleinere Länder. Interessanterweise nicht China, nicht Brasilien, nicht Indien. Das haben wir es geschafft. Und auch hier sehen wir immer wieder ja, Militärbewegungen. B-52-Bomber haben wir ja in Berlin schon gesehen. Nun in Grafenwöhr. Und ja, ganz abstruse Geschichte um das Angebot Polens, Kampfflugzeuge an die Ukraine zu liefern. Warschau will Kiew mit Hilfe Washingtons MiG-29 Kampfflugzeuge überlassen. Das amerikanische Verteidigungsministerium zeigt sich überrascht. Es nennt den Vorstoß nicht haltbar. MiG sind doch meines Erachtens russische Maschinen. Und ja, für die Amerikaner war dieser polnische Vorschlag eine Überraschung. Man möchte nun diese Jets nicht in die Ukraine senden. Schickt lieber zwei Patriot Missile Systems, um hier ja, zu verteidigen. Ja, ein Niedergang, eine riesige Niederlage der NATO, den wir hier betrachten dürfen. So, ja, wo man gerade dabei ist, USA schicken weitere Soldaten nach Europa. Da gibt es einiges zu tun, sind wir überzeugt davon. Polen zählt über 1 Million Ukraine-Flüchtlinge, Deutschland bislang 50.000. Haben wir schon gesehen, größte Flüchtlingsströme seit ja, dem Zweiten Weltkrieg eventuell. EU-Außenbeauftragte Borrell rechnet mit 5 Millionen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Berlin an Belastungsgrenze, Geflüchtete aus Ukraine sollen auf andere Bundesländer verteilt werden, heißt es hier. Der Verfassungsschutz warnt vor organisierter Kriminalität, wenn es um Kriegsflüchtlinge geht. Da auf reguläre Grenzkontrollen verzichtet werde, wird der Thüringer Verfassungsschutz eine Registrierung aller Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Sicherheit dürfe nicht aus dem Blick geraten. Ja. Ganz traditionell inzwischen hat man da auf Grenzkontrollen verzichtet. Ja, wieso auch? Ist ja alles Nazi, wissen wir ja. Gestrandete russische Lkw-Fahrer auf Rastplätzen haben Angst vor Übergriffen. Humanitäre Krise, russische Trucker ohne Geld und Essen in Europa gestrandet. Ja, viele, viele Menschen leiden tatsächlich sehr unter dieser Situation momentan. Und ich hoffe, dass sich ja, das Ganze möglichst schnell auflöst und ja, auch gerade hier die russischen Trucker einfach nur nach Hause können. Es gab ja die Diskussion um die österreichische Neutralität. Näher mal hat es die Diskussion beendet. Österreich bleibt neutral. Immerhin, mag der eine oder andere sagen. Pathologische Obsession, ORF-Experte erklärt, wie Putin tickt. Ja, man will ihm da ein bisschen was andichten, sage ich mal. Und ja, auch durch Wien rollen jetzt Militärkonvois. Ob von der NATO oder nicht, darf jeder selber rausfinden. Und ja, wir bleiben in Österreich und begeben uns jetzt langsam zu unserem ehemaligen Lieblingsthema Corona. Österreich setzt die Corona-Impfpflicht aus, heißt es hier. Na, und das ist doch immerhin mal ein Paukenschlag, sage ich mal. Wir hatten die Streichung aller Maßnahmen jetzt in der letzten Sendung und nun heißt es hier, dass auch die Impfpflicht wohl nicht durchgeführt werden kann. Ob temporär oder ob da noch was kommt im Herbst, werden wir sehen. Aber ja, bis jetzt gab es da keine größeren Erfolge und ähnlich schaut es in Deutschland aus. Lauterbach droht Doppelklatsche. Impfpflicht und Corona-Kurs, auch hier ein allgemeiner Niedergang, nicht mehr wegzureden. Neue Hotspot-Regel ab 20. März, Gesetzentwurf für Corona-Maßnahmen ist fertig. Ja, sind wir gespannt, was da nächste Woche präsentiert werden wird. Regierung feilt an Corona-Hotspot-Regeln. Ja. Ich würde mir die Feilen ganz gut aufheben in dieser Zeit. Risikobewertung. RKI streicht Passage zum Fremdschutz durch Impfung. Also weiteres Eigentor. Millionenbetrug bei Intensivbetten und die Politik steckt mittendrin. Wer hätte es gedacht? Allein zwei Kliniken erschwindelten 18 Millionen. Es ist so wunderbar zu betrachten. Kretschmann positiv auf das Coronavirus getestet. Der Leiter des Corona-Krisenstabs, General Breuer, an Covid-19 erkrankt. Deutschland 2022, was soll man sagen, wobei ich auch hier durchaus noch eine dahinterliegende Bedeutung immer wieder sehe. Ja, auch andere Prominente hat es erwischt. Bernd Boskan mit positivem Schnelltest und auch Jan Böhmermann hat leichte Corona-Symptome. Ja, da ist natürlich das Mitleid besonders groß beim Jan Böhmermann. Bleiben wir bei den Clowns. Nach Karneval in Köln 700 Mitarbeiter in Quarantäne. Uniklinik verschiebt Operationen. Ich dachte, man musste geimpft sein, um hier beim Karneval mitzumachen. Anteil von Geboosterten auf den Intensivstationen nimmt rasant zu. Auch das erklärt es dann natürlich. Anscheinend hilft die Impfung immer noch nicht anständig. Aber ja, man ist beratungsresistent weiterhin. Markus Schley aus Basel ist Risikopatient und warnt vor der Verharmlosung des Virus. Ohne vierte Impfung wäre ich auf der Intensivstation gelandet. Ja, lasse ich so stehen. Eine Pflegerin aus Köln fragt, warum werden sterbende Menschen gegen Corona geimpft? Gute Frage. Geburtshaus lehnt Geimpfte ab. Also nicht Ungeimpfte werden ja abgelehnt, sondern man möchte keine Geimpften mehr behandeln. Kinder nach zweifacher Corona-Impfung mit BioNTech relativ schwach geschützt, auch völlig überraschend natürlich. Impfnebenwirkungen und BKK Provita, Vorwurf der Hexenjagd, heißt es hier. Und ja, so könnte man weitermachen, jedes Mal. Die Corona-Impfung von Pfizer hat 1291 Nebenwirkungen. Impfstoff gegen alle Varianten, warum Nanopartikel das Virus besiegen könnten. Ja. Verschwörungstheorie. In Impfungen sind doch keine Nanopartikel drin. Dr. Jane Ruby, die tödliche Realität von Novavax, keine sichere Alternative zu mRNA. Johnson & Johnson bedauert es, dass man in den 60er Jahren, glaube ich, 50er, 60er Jahren, Versuche durchgeführt hat, und zwar an schwarzen Männern. Man hat ihnen Asbest gespritzt. Ja, und das bereut man jetzt. Genau diese Firmen stellen jetzt Impfstoffe her, um die Menschheit zu retten. Nur als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. In Israel sind mehr als 66%, also mehr als zwei Drittel der Geimpften von Nebenwirkungen betroffen. Einige von ihnen ernsthaft. Und ja, auch hier, es geht in eine Richtung, die ich vorher schon angedeutet habe. Man hat ja Putin Long Covid angedichtet und das hat dann zu einer gewissen, zu gewissen Verfallserscheinungen geführt, so die Theorie. Und hier ist es nun, sogar milde Fälle von Covid-19 können zu Gehirnveränderungen führen. Ja, Framing. So, in Orange County in Kalifornien müssen Athleten nun ein Elektrokardiogramm-Test machen. Also wer dieses Jahr intensiver Sport treiben will, muss sein Herz untersuchen lassen, hat natürlich nichts mit irgendetwas zu tun. Verschwörungstheorie. Florida wird der erste Staat in den USA, die Impfungen für gesunde Kinder nicht empfehlen. Hawaii ist der letzte US-Bundesstaat, der am 26. März die Maskenpflicht fallen lässt. Ich habe es bereits erwähnt, Corona ist vorbei. Die totgeglaubte Tamara Lich oder Litsch, die Redelsführerin hier aus Kanada, wurde aus dem Gefängnis entlassen. Erst hieß es da 10 Jahre Knast, nun darf sie doch raus. Ja, Trucker sind in Washington D.C. angekommen. Muss mit rein. Die Bürgermeisterin von Chicago, Lori Lightfoot, wird noch ein bisschen da stehen in der Kritik. Sie hat den größten Punkt in ganz Chicago. Und ja, das wirft natürlich auch wieder gewisse Bilder in den Raum. Ja, in Houston hat ein Krankenhaus nun Hormontherapie für Transgender-Kinder ausgesetzt, da hier gewisse Vorwürfe aufkamen, dass es sich hier um Kindesmissbrauch handelt. Förber verbannt LGBT-Themen aus Lehrplänen. Völlig, soll man sagen, ewig gestrig, wird der eine oder andere sagen. Internationaler Frauentag, NATO postet Foto von ukrainischen Soldaten mit Neonazi-Symbol. Ja, habe ich schon gezeigt hier zum Weltfrauentag. Und ja, der Tagesspiegel interviewt zum Weltfrauentag Frau Ganserer. Ich denke, hier muss ich auch nicht viel sagen. Lasst uns zu echter Geschlechtergerechtigkeit kommen. Ja, sage ich nichts dazu. Ich denke, hier kann sich jeder ein Bild machen. Der Prozess von Ghislaine Maxwell wird neu aufgerollt. Sie bekommt einen neuen Prozess, weil hier der Geschworene wohl abgelenkt war von irgendwas. Millionenzahlung im Sexskandal. Verfahren gegen Prinz Andrew wird eingestellt, heißt es hier. Ja, ich denke, das wird nicht das letzte Wort gewesen sein. In beiden Prozessen nicht. Ja, in London brennt es. In New York brennt es. Peking bereitet die Isolierung Hongkongs vor. Das ist ein Thema mit einer großen Bedeutung meines Erachtens. Und ja, die Provinz Shenzhen wird hier ebenfalls abgeriegelt, was laut den Nachrichten hier auch hier zu einer gewissen Krise geführt hat. Krisen sehen wir auch, wenn es um andere Themen geht. In Australien wurden nun Notstandsverordnungen ausgerufen. Bis zu 500.000 Menschen wurden aus Sydney und Umgebung evakuiert. Flut haben wir auch in Florida. Disney-Gäste sind überrascht von einem überraschenden Sturm. Sie haben so etwas seit 17 Jahren nicht mehr gesehen. Auch hier purer Zufall. SMS-Protokolle der Flutnacht. Während die Flut wütete, sorgte sich Grünministerin ums Image. Und ja, Handwerker geben Hoffnung auf ihre Flutspenden auf. Finanzbehörden blockieren. Also wir haben 100 Milliarden an Rheinmetall und die Ukraine, wir haben 200 Milliarden fürs Klima. Fürs Ahrtal blieb da leider nichts mehr übrig. Und so läuft's. Und das müssen die Menschen erkennen. So, ähnliches Thema. Deutschland 2022. Neuer Höchststand bei Rentnern in Hartz IV. Wie gesagt, es ist nicht mehr für jeden Geld da. Und bei all diesen Nachrichten darf man sich doch die Frage stellen, hat Deutschland eigentlich einen Notfallplan, Jodtablettenversorgung, Schutzräume? Was glaubt ihr denn? Und ich glaube, es ist gescheiter, hier dem Merkur ein bisschen zu folgen. Packliste für den Katastrophenfall. Diese Dinge gehören in den Notfallrucksack. Ich will da wirklich keine Panik machen. Ich denke, die Sachen werden so ruhig wie möglich laufen. Allerdings schadet es nicht, sich für eine gewisse zwischenzeitliche zwischenzeitlichen Engpass ein bisschen zu versorgen. Da spreche ich immer wieder vor allem von einer geistigen Vorbereitung. Und ja, es wird Frühling. Vielleicht schaut euch mal an, was denn da gerade so auf den Wiesen sprießt. Ich denke, von Gänseblümchen, Löwenzahn und Brennnesseln kann man durchaus auch mal 2-3 Tage leben. Ja, und dass sich die Menschen oder viele, viele Menschen in diesen Tagen nicht verwirren lassen und nicht ablenken lassen, sondern trotzdem für ihre Rechte auf die Straßen gehen, sehen wir immer wieder. Echte Antifaschisten laufen hier weiter, über 100.000 Bürger bei Montagsspaziergängen. Auch da werden wir sehen, wie es weitergeht. Und ja, als letzte kleine Meldung heute. Die Welt steht sich gegen Putin. Und das haben wir heute immer wieder gesehen. Nur, ja, in Afrika hat Putin noch Fans, wie es hier heißt. Ja, in Afrika. Und ich bin mir ganz sicher, nicht nur dort. So, das war wieder eine längere Sendung. Wie gesagt, ich bemühe mich immer da, einen generellen Überblick zu geben. Es muss aber auch jedem klar sein, dass ich hier eine Sendung mache, die vor allem eine aktuelle Presseschau ist. Ich damit das Theaterstück, das hier präsentiert wird, tagesaktuell transportieren, dokumentieren möchte. Ich kann nicht alle Themen, die da für ein gewisses Grundwissen noch notwendig sind, in die Tiefe erklären. Ich kann da mal ein Thema anreißen, Aber ja, dann müsste ich tatsächlich meinen 24 Stunden Livestream machen, und ich habe auch noch das ein oder andere sonst zu tun. Und ja, wer sich für die Themen interessiert, der findet in den alternativen Medien für jedes Thema wirklich Experten. Ich bin da wirklich ein Generalist sozusagen und schaue mir das große Ganze an. Wer die Dinge etwas genauer wissen möchte, der wird sicherlich das ein oder andere finden. Und gerade wenn es um die rechtliche Situation geht, gibt es so viele verschiedene Sichtweisen, sage ich mal, dass sich wirklich jeder selbst sein Bild erarbeiten muss. Das hat wirklich was mit Arbeit zu tun, weil man da tief, tief graben muss und es, ja, wie es in der Juristerei immer ist, hier wirklich um Spitzfindigkeiten geht teilweise, die einen, wenn man den Fehler macht, nur noch viel tiefer reinreiten. Und daher möchte ich wirklich jedem empfehlen, sich die Dinge zwar anzuschauen, aber hier trotzdem ja keine Schnellschüsse abzufeuern, sondern ja, in aller Ruhe und Besonnenheit hier weiter zu agieren. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für eure heutige Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung, wünsche allen einen schönen restlichen Mittwoch und ja, wir sehen uns. In diesem Sinne, macht es gut, der Sunny ist draußen.